Nicht googeln jetzt. Guck mir in die Augen. Nicht googeln.
Zart wie Kruppstahl. Mit Mike und Alex.
Im Dunkeln ist gut munkeln.
Ja, im Dunkeln ist gut munkeln. Also, keine Ahnung. Siehst du hier überhaupt, wo ich irgendwie überhaupt bin? Nee, ne?
Jetzt sehe ich dich besser.
Jetzt siehst du mich besser.
Sitzt du im Auto?
Ich sitze im Auto, ganz genau. Absolute Podcast-Premiere. Ich bin nämlich ja hier nämlich noch im Rügenurlaub. Es wird ein bisschen Feeling herrschen wie bei unserem Summer Breeze Podcast, weil ich hier gerade im Rügener, Rüganer Regen im Auto sitze.
Nein.
Aber die alternative Geräuschkulisse ist ein 3- und ein 6-Jähriger, die gerade ins Bett gerestelt worden und vor einer Viertelstunde von einer Bedienung im Restaurant noch Zuckerdonuts bekommen haben. Also das wollte ich jetzt den Leuten auch irgendwie ersparen. Wir gucken mal, wie wir durchkommen.
Aber es klingt auf jeden Fall nach einem gelungenen Urlaubsabend.
Auf jeden Fall, total schön, ja, immer. Aber weißt, wie es ist? Einfach geht irgendwie nicht. Ich weiß nicht.
Fühlst du dich jetzt nicht total blöd, dass du jetzt in deinem Urlaub das hier machst?
Nee, weil das ist ja nicht wie bei dir, dass es mein Beruf ist, sondern das ist ja mein Hobby. Und wie ich schon sagte, wir werden jetzt gerade zwei Kinder ins Bett gerestelt, also da unterhalte ich mich lieber mit dir.
Ach wobei, so, du hast deine Frau jetzt allein gelassen mit dieser Aufgabe.
Ja.
Du bist einfach getürmt, du bist geflüchtet.
Ich bin nicht getürmt, das war ja schon lange so ausgemacht, aber ich beneide sie gerade nicht. Also ist wirklich eine super Frau, also an der Stelle nochmal. Jeder, der meine Frau kennt und den Podcast hört, erzählt ihr nochmal, dass er gesagt hat, sie ist eine super Frau.
Ja, ich hoffe, ihr habt nicht die ganze Zeit Regen gerade.
Nee, also toll gewesen. Wirklich immer, wie es vorschriftsmäßig nach Einbruch der Dunkelheit fängt es an zu regnen und morgens um 9, um 10 bricht die Sonne durch den Höhennebel durch wieder. Also war super Wetter, also besser als vorhergesagt, hat hingehauen. Also ist jetzt kein Badehosenwetter mehr hier oben natürlich, das ist schon klar, aber tipptopp.
Ach, ich mag die Ostsee in dem Feeling sowieso viel mehr.
Ja, ich auch. Irgendwie und gerade in solchen Gegenden ist es natürlich auch in der Nebensaison viel, viel schöner. Ne? Also war heute in Selin zum Beispiel, in dem schönen Ostseebad. Das ist natürlich im Sommer schwer zu genießen, während der Sommerferien, ne? Wenn da wirklich Hinz und Kunz unterwegs ist. Also man ist da natürlich selber ein Teil von Hinz und Kunz. Weißt du, was ich meine? Die Hölle, das ist der andere.
Ja.
Ist, glaube ich, Jean-Paul Sartre oder irgendjemand hat das mal gesagt.
Ich habe auch gerade überlegt, ja, ist ja auf jeden Fall auch ein bekannter Ausspruch der Weltliteratur. Ne?
Ja, auf jeden Fall.
Weil man es immer so flapsig dahin sagt, aber es hat ja irgendwo auch tatsächlich einen berühmten Ursprung.
Das ist bestimmt in den Sommerferien im Ostseeurlaub entstanden, dieser Aphorismus. Absolut.
Wie war das denn eigentlich zu DDR-Zeiten an der Ostsee? War das auch so voll? Weil man ja auch nichts anderes so nah touristisch hatte.
Ja,
an Plattensee bist du ja zwei Tage Auto gefahren.
Zumindest wusste man, wie voll es wird. Ne? Es waren ja alles FDGB-Ferienheime und Zeltplätze mit bestimmten Kapazitäten. Also da konnte man es irgendwie ausrechnen. Also das war schon auch voll, ja. Aber ich war auch nicht jedes Jahr an der Ostsee als Kind mit meinen Eltern. Also da hat es, wie soll ich sagen, parteikadermäßig bei meinem Vater nicht so jedes Jahr zu einem Urlaubsplatz an der Ostsee gereicht.
Keine Plansoll-Übererfüllung.
Nö, das war ja nicht, war ja jetzt nicht zur Lohn, wie soll man sagen, als Lohn für die Arbeit oder so, sondern das war schon, glaube ich, auch eher Beziehung. Ne?
Hm.
Aber Kinderferienlager war eigentlich immer irgendwie drin. Das hat dann Spaß gemacht. War ich auch so um die Wendezeit rum, war ich auch dort im Ferienlager. Glaube ich zumindest, dass es muss kurz nach der Wende gewesen sein, weil wir haben alle irgendwie schwarz-rot-goldene Basecaps auf. Ich glaube nicht, dass das erlaubt gewesen wäre.
Der einzige und letzte Moment des Nationalismus. in deinem Leben?
Keine Ahnung, das hat bestimmt irgendwie eine CDU-Ortsgruppe verteilt an dem Tag oder so, wie es da so war. Also,
aber das ist mega spannend. Wie war denn so ein Jugendausflug, so eine Ferienlagersituation zu DDR-Zeiten? Erzähl mal.
Na, du bist mit dem Zug losgefahren, auf jeden Fall. Betreuer waren meistens, also das waren meistens...
Was übrigens auch ganz kurz, weil du das mit dem Zug sagst, mein Opa hat sowas in den 50ern mal mitgemacht und da sind die tatsächlich mit einem Frachtwaggon angekoppelt worden.
Okay.
Und anderthalb Tage auch auf Rügen gefahren wurden, tatsächlich. Und dann waren die da ein paar Wochen. Also das gab's, also so eine Ferienverschickung gab es damals schon, es war allerdings ein bisschen rustikaler.
War bestimmt der gleiche Frachtwaggon noch, mit dem meine Oma aus Königsberg rausgeholt wurde mit ihren 5 Kindern. Kann gut sein. Du bist mit dem Zug dahin gefahren und die Ferienlager, die waren eigentlich immer so an den Trägerbetrieb oder an eine bestimmte Branche des Trägerbetriebs angeschlossen. Also da gab es von Chemie, sage ich mal, Chemiekombinate, Schwermaschinenkombinate, Agrarkombinate und sowas. Und ich war meistens da im Ferienlager vom Chemiekombinat. Was siehst du, bist da in Weimar in den Zug eingestiegen. Betreuer waren ganz normale Arbeiter aus der Patenbrigade oder auch aus dem Betrieb, aus der Brigade von der Mutter oder irgendwie. Also waren jedenfalls auch Leute dabei, die ich von uns aus dem Haus oder aus der Stadt kannte. Irgendwie normale Erwachsene, die da als Betreuer mitgefahren sind. Und dann bist du mit dem Zug gefahren und hast quasi auf dem Weg zur Ostsee mit dem Zug alle Städte abgetingelt und noch mehr Kinder eingesammelt. Ne, natürlich im Ferienlager von Chemiekombinat war ein großer Aufenthalt immer in Bitterfeld. Das weiß ich noch, Bitterfeld-Wolfen da an den Bahnhöfen. Da hat es als Kind immer ordentlich gestunken, ne, nach faulen Eiern. So dieser typische Schwefelgeruch, der da war. Und da haben wir, weiß ich noch, wir haben die immer, ich glaube, Chemiefreckel oder so. Jetzt laden wir die Chemiefreckel ein, hieß es da immer. Waren aber super coole Kids, da waren lange Brieffreundschaften entstanden da. Grüße übrigens an Kathrine, der ich einen meiner ersten Knutsche hatte. Ich glaube, die war aus Wolfen oder so, wenn ich mich richtig erinnere. Ich weiß es nicht mehr. Im Kinderferienlager. War richtig cool, hat Spaß gemacht. Und dann bist du da angekommen und in unserem Fall war das Kinderferienlager an der Ostsee, war in zwischen Bansin und Heringsdorf. Wer sich auf Usedom auskennt, das ist so direkt nebeneinander liegen die Orte und so dazwischen irgendwie so im Niemandsland. Da war so eine Art Zeltlager, aber so feste Armeezelte mit Doppelstockbetten und Spinden drin und so. Und das war natürlich super cool als Kids. Da haben wir uns nachts immer rausgeschlichen mit Taschenlampen und sind dann irgendwie zu den Mädels rüber ins Zelt und haben dann Karten gespielt, völlig unschuldig und so. War lustig, also coole Erinnerung. Habe ich übrigens gelernt, als dann der Kinderferienlagerleiter, der offensichtlich mal so eine Art, weiß ich nicht, ob der mal bei einer Spezialeinheit bei der Armee war oder so, und der meinte, hier, als er uns erwischt hat bei den Witterungsverhältnissen, wenn er euch schon dunkle Klamotten anzieht, zieht im Dunkeln lieber dunkelrot an als schwarz. Das sieht man noch weniger. Das war so mein erster Ninja-Advice, den ich bekommen habe. Ja, daran kann ich mich noch erinnern. Ansonsten war das eine wirklich coole Zeit. Also kann man nicht meckern. Ich glaube, für meine Eltern auch. Also da war ich zwei oder drei Wochen mal weg vom Fenster zu Hause. Hat Spaß gemacht. Also
wie sah da so ein Tagesablauf aus?
Also so genau weiß ich das nun auch nicht mehr. Also da war zu einer bestimmten Zeit Frühstücken. Also da gab es auch eine Lautsprechanlage, mit der dann immer gerufen wurde. So an Appelle und sowas kann ich mich auch erinnern, aber auch nicht regelmäßig, sondern es waren dann eher so Zusammenkünfte, wo da mal irgendwie was erzählt wurde. Dann gab es natürlich auch Kinderdisco. Gab es auch einen Fernsehraum, wo man mal Fernsehen gucken konnte. Natürlich nicht die Westprogramme. Unser alter Drummer Matze, der hat mir mal erzählt, die mussten mal aus dem Kinderferienlager heimreisen, weil sie alle Westfernsehen geguckt hatten oder so. Ich weiß nicht, das war ein ziemlich bescheuerter Lagerleiter. Also ich glaube nicht, dass das in dem Ferienlager bei uns so gewesen wäre. Da schien mir eigentlich ziemlich locker und das war eigentlich nie ein großes Problem, da mit irgendwelchen westlichen Sachen rumzuhüpfen. Naja, also...
Ach, selbst Klamotten oder wie?
Du, das war ja in der DDR so, das hing ganz stark von persönlichen Gegebenheiten ab. Ne? Also da hat ein Schuldirektor ein Ultrafass aufgemacht und einem anderen Schuldirektor war das eigentlich völlig egal. Also da war in der DDR die Lage wirklich überhaupt nicht einheitlich. Ne? Also ich kann mich daran erinnern, ich bin Mitte, Ende der 80er Jahre war das dann schon, ne, keine Ahnung, mit Sweatshirt, mit US-Flagge und so in die Schule gegangen. Das war überhaupt kein Problem bei uns. Wohingegen mir andere Bekannte erzählen, da wurde schon ein Aufriss gemacht, wenn du mit einer Levi's-Jeans in der Schule warst, wo du natürlich die so getragen hast, dass du das Westetikett gesehen hast. Darum ging es ja. Ne? Also das war wirklich... Aber
solche Geschichten hat mir meine Mama auch erzählt, also dass das bei denen ein bisschen strikter war.
Also das hängt dann wirklich von den, wie soll man sagen, also Führungs- und Kaderpersönlichkeiten ab.
Ja. Eine Boxer-Jeans getragen hast.
Ja, na klar. Wenn es bei uns mal irgendwie Ärger gab, da hat meine Mutter der Pionierleiterin eine Nivea-Seife oder eine Westcreme-Dose geschenkt oder so. Da war auch wieder gut. So lief das, so war das damals in der Kommodendiktatur.
Ist so. Ne? Das ist ja keine Übertreibung.
Nee.
Diesbezüglich.
Nee, das ist wirklich so. Im Gegensatz zur aktuellen weltpolitischen Lage erscheint das ja fast alles harmlos so, ne? Wenn man über solche Nostalgieplaudereien jetzt irgendwie.
Vielleicht fand ich das gerade deswegen so schön.
Ja, natürlich, klar. Also, das ist halt alles. Ich habe, als ich neulich auf Instagram die Bilder von den Zugvögeln gepostet habe, irgendwie, ne, da schrieb mir ein Bekannter, dass das bei ihm als in der DDR als Jugendlicher, ne, da ist jetzt, weil Mitte 50 oder so, glaube ich, hat gesagt, als Jugendlicher in der DDR hat das bei ihm echt immer so ein krasses Ziehen in der Brust ausgelöst. So, wenn er so im Sonnenuntergang Zugvögel gesehen hat und so als Jugendlicher in der DDR, wo du wusstest, okay, wo geht mein Leben hin, wo du heute überlegst, wo mache ich mein Auslandssemester oder wo mache ich ein Austauschjahr in der Schule oder mache mal die Klassenfahrt nach Paris oder nach Mallorca irgendwie, ne? Dass solche Bilder haben dann bei den Leuten früher schon andere. Oder viele Ostdeutsche erzählen ja auch, früher, wenn sie Flugzeuge am Himmel gesehen haben und sowas, oder die offensichtlich Verkehrsflugzeuge waren, irgendwie drüber geflogen sind, das hat dann schon ordentlich Fernweh ausgelöst. Ne? Ja, also Fernweh, glaube ich, da war die DDR genau der richtige Ort, um das zu spüren, aber nicht stillen zu können.
Tja, naja, auch das, was man nicht kriegen kann, ne? Gerade wenn es so nah liegt.
Ja, natürlich.
Weckt ja immer Begehrlichkeit.
Ja, total. Und ja, heute haben die gleichen Leute, viele davon, die Möglichkeit, aber nicht die ökonomischen Möglichkeiten, in die Ferne zu reisen. Ne? Das liegen dann halt andere Fesseln an. Das ist dann schon.
Ich frage mich, wie viele denn, die dieses Fernweh dann auch gespürt haben, dann auch konkret langfristig sich dieser Möglichkeiten bedient haben?
Also, boah, ich weiß nicht. Also ich glaube, so die ersten zwei Jahre nach der Wende, sind die Leute, glaube ich, eher nach Italien gefahren als auf Rügen. Ne? Ich weiß es nicht. Also ich kann mir nicht denken, dass da die Tourismusindustrie total zusammengebrochen ist. Aber
ich meine so grundsätzlich, dass man grundsätzlich das Heil in der Flucht gesucht hat und jetzt nicht nur nach in Westen rüber, sondern so grundsätzlich in den ganz fernen Westen oder Süden oder wo auch immer hin.
Du meinst jetzt nach der Wende?
Mhm.
Ja, das kann schon sein. Na klar, also einfach mal die Welt anschauen. Also ich kenne das zum Beispiel, habe ich mit den Großeltern von meiner Frau da mal drüber unterhalten. Also die kannten das ja, die waren ja so alt, die kannten das ja noch vor dem Mauerbau, ne? Und und wie sie da gereist sind oder auch in den Westen reisen konnten oder West-Berlin oder irgendwie oder über die Route irgendwie durch die Welt. Und dann nach der Wende wieder. Ne? Also man muss ja auch immer überlegen, für viele Leute war ja dieses nicht in den Westen können eine Periode von 26 Jahren oder so. Ne? Mhm. Das ist ja eigentlich so lange wie die Wende jetzt oder noch viel, viel länger als die Wende her ist. Ne? So lange hat ja die Mauer gar nicht. Ich meine, das reicht immer noch aus, um ein Leben völlig zu verfuschen. Ne? 25 oder paar 20 Jahre Mauer.
Ja, aber also im historischen Kontext gesehen ist jetzt das konkret gar nicht so lang eigentlich. Ne? Es ist nur so nah.
Ja, eben. Ne? Das ist schon, wenn man sich das überlegt, also für meine Oma oder so war das wirklich nur so ein Abschnitt, ne? Mhm. Der DDR-Geschichte. Also das ist so, und es wird nicht lange dauern, da ist die Wende länger her, als die DDR überhaupt existiert hat, ne? Also deswegen, wenn man das so in historischen Abschnitten betrachtet, also das soll das nicht verharmlosen, aber das in eine geschichtliche Perspektive gerückt, ist schon interessant, das mal auch so zu betrachten. Ne? Deswegen finde ich das auch so krass. Man hat ja das als Ostdeutscher oder der sich zumindest mit der deutsch-deutschen Geschichte sehr beschäftigt hat, wie ich. Ich interessiere mich auch mal sehr für Nord- und Südkorea. Ne? Und da sind diese Verbindungen sowieso viel, viel gekappter. Ne? Da gibt es ja keinen Telefonverkehr, keinen Briefverkehr oder irgendwie solche Sachen. Aber da sterben jetzt auch die Letzten, die sich noch persönlich kennen. Ne? Familienmitglieder, Eltern, Brüder, Schwestern oder so. Ne? Also da gibt es dann auch gar keine persönlichen Verbindungen mehr irgendwie. Und die Mauer wird noch stehen, wenn diese ganzen Verbindungen da irgendwie weg sind. Was dann für eine eventuelle Wiedervereinigung oder eine Perspektive auf ein geeintes Korea. Ne? Also das ist ja auch das Interessante, das will ja auch Nordkorea, genauso wie Südkorea, aber natürlich unter völlig unterschiedlichen Vorzeichen natürlich. Das beschäftigt mich schon auch immer sehr, diese koreanische Frage, so gerade aus der Sicht von DDR-Bürgern oder von der DDR. Deutsch-deutschen Wissenschaft, Geschichtswissenschaft, was man da vergleichen kann und was man überhaupt nicht vergleichen kann und welche Lehren man vielleicht auch aus dem deutschen Einigungsprozess ziehen könnte. Ja, dafür. Also da ist eine interessante Frage, was man da überhaupt urbar machen kann und was nicht.
Ich wollte gerade sagen, kann man das überhaupt vergleichen? Also mir erscheint das so grotesk, einzigartig, diese Nord- und Südkorea-Situation. Genese irgendwie und also ich kann mir gar nicht vorstellen, wie das wieder zusammenwachsen soll irgendwann. Das, wenn ich drüber nachdenke, kann ich mir das nur sehr blutig vorstellen, tatsächlich.
Ja, blutig oder mit einem absoluten Bankrott einer Seite. Ne? Also das ist ja.
Wie viel Bankrotter soll denn die eine Seite noch werden?
Ja, es reicht ja immer noch halbwegs zum Überleben, ne? Solange China, also das wird sicherlich nicht passieren, dass, wenn man es jetzt miteinander vergleichen will, dass die Bank der DDR, ne, also die Sowjetunion, halt selber völlig pleite ist und dann die DDR so als Tafelsilber irgendwie verschachert am runden Tisch. Das wird natürlich China mit Nordkorea nicht passieren, ne? Das ist schon klar, wohingegen China sicherlich nicht so ein Riesen Interesse an Nordkorea hat, wie die Sowjetunion das an der DDR hatte. Ist trotzdem, also ich denke, man kann es vergleichen, vor allem auch soziologisch. Ne? Also gerade wenn man jetzt von einer Wiedervereinigung unter südkoreanischen Vorzeichen ausgehen würde, was würde das für Nordkorea bedeuten? Ne? Ein komplettes kapitalistisches System innerhalb von ein paar Jahren drüber stülpen, so wie es mit der DDR, BRD war. Also quasi ein Beitritt oder eine Konföderation oder was weiß ich. Ne? Ich meine, es gibt ja immer mal ermutigende Zeichen, ne? Wie bei den Olympischen Spielen, wenn da eine koreanische Mannschaft geschlossen unter einmarschiert oder so. Ne? Solche völlig unerwarteten Sachen gab es ja auch in der Vergangenheit. Diese Sehnsucht nach dem wiedervereinigt werden, das ist in ganz Korea gegeben. Ne? Aber das sehen natürlich die Nordkoreaner mit einem ganz anderen Plan als die Südkoreaner.
Ich finde es sehr interessant, wie wir so ganz galant in das Thema Völker und Grenzen und Trennung und Verbindung und so reingerutscht sind, ohne über den Nahen Osten zu sprechen bis jetzt.
Ja, natürlich, das war jetzt eher so ein Galgenlachen. Ne? Das ist schon natürlich ein absolut krasser Konflikt, ne? Der mich auch... Ich kann das gar nicht ausdrücken, weil außer dass wieder normale Menschen auf allen Seiten gemetzelt werden und alle Kriegstreiber auf allen Seiten da wieder ihren Nutzen draus ziehen. Ne? Also innerlich kann da Netanyahu sich das wahrscheinlich gar nicht fassen, was es da innenpolitisch für Druck. Die Hamas, die verheizt die eigene Bevölkerung. Putin kommt nicht vor Lachen in Schlaf, weil es einen Krieg in der Ukraine in Medien jetzt auf einmal gar nicht mehr gibt. Hm. Ne? In Iran knallen die Sektkorken.
Also literally, das ist ja, die haben ja wirklich Jubelfeiern abgehalten.
Es ist wirklich absolut zum Kotzen. Ne? Und normale Menschen in Palästina und vor allem auch in Israel müssen drunter leiden, sterben, werden hingemetzelt. Also das ist doch völliger Wahnsinn.
Also vor allen Dingen, wenn man diesen unbändigen, unmenschlichen Hass auch einfach sieht, ne? Also dass es einfach auch ganze Gruppen von Menschen gibt, deren Lebenszweck die Auslöschung der anderen Gruppe einfach nur ist.
Ja.
So, das, ja. Ne, und dass die möglichst brutale zur Schaustellung von gemetzelten Leichen dieser anderen Gruppe eben als Trophäe und als Propagandamittel überall zu sehen ist, ne? Durch Social Media mittlerweile. Ja. So effizient der Terror auch als
Marketing. Ach ja, von Leuten, die grinsen, habe ich die Fatah natürlich auch noch vergessen, ne? Die natürlich auch nicht böse ist, wenn jetzt mit Vergeltungsschlägen möglichst die Hamas noch dezimiert wird. Ne? Also da gibt es ja auch genügend innere Konflikte auf Palästinenser Seite. Also das ist wirklich, da kann man nicht... Und man fragt sich bei allem, also wenn das nicht so völliger Wahnsinn wäre, ne, was ich mich halt frage, das ist, weiß ich nicht, wahrscheinlich der beste und härteste Geheimdienst der Welt. Was hat eigentlich der Mossad gemacht?
Also soweit ich das verstanden habe, ist der Mossad nicht für den Gazastreifen zuständig, sondern das ist der Innengeheimdienst, der dafür zuständig ist.
Okay.
Aber den Namen habe ich gerade nicht abrufbereit. Da gibt es noch einen anderen. Also das hatte ich nur mal so im Vorbeigehen gelesen. Aber ich habe ein Interview zu dem Thema gehört mit einem Korrespondenten vor Ort. Und der meinte, dass dieser Überfall wohl sogar vor den Grenztruppen geprobt wurde. Und die einfach nicht davon ausgegangen sind, dass die Hamas das überhaupt versuchen würde. Dass die in den letzten Jahren so, ja, also dass die jetzt halt einfach unterschätzt haben und dass die Hamas auch nicht damit rechnen konnte, so ein Lucky Shot da irgendwie zu landen, in Anführungszeichen, dass sie mit ihrem Plan so krass durchgekommen sind. Weil natürlich war allen bewusst, was die für Truppen und für Waffen haben. Also das sagen auch die Korrespondenten so, also klar, ist denen völlig bewusst. Aber die sind immer davon ausgegangen, dass das so als Drohgebärde und Erpressungsmittel halt verwendet wird, um dann eben das ein oder andere Zugeständnis zu bekommen. So, und natürlich ist also für mich ist am unverständlichsten, dass die Hamas tatsächlich versucht, das durchzusetzen und natürlich wissen muss, dass das Ergebnis daraus nur die komplette Vernichtung von ihnen und vermutlich noch ganz vielen überhaupt nicht Beteiligten zur Folge haben muss.
Ja, also ich kann die Lage nicht so gut einschätzen, ob das dann halt wirklich nach dem Motto ist, man hat sowieso nichts mehr zu verlieren, ne? Aber so habe ich das ja nun eigentlich gar nicht wahrgenommen. Aber man hat es ja größtenteils auch mit religiösen Fanatikern da zu tun. Mhm. Ne? Also die, weiß ich nicht, die erwarten da scheinbar das Paradies, wenn sie losrennen. Also ich will jetzt nicht von die reden und mit irgendwelchen Halbwahrheiten oder irgendwas, aber das ist so meine Wahrnehmung wieder, die diesen Ekel bei mir auch hochtreibt, ne? Dass da wieder organisierte Religion als Grundübel dieser Welt da wieder eine absolute Rolle spielt und unschuldige Menschenleben kostet. Ne? Und das ist halt wirklich zum Kotzen.
Naja, im Endeffekt gehören die ja zu diesem IS-Netzwerk im Endeffekt. Ne?
Also ich hatte es auch immer so wahrgenommen, dass sogar diese ganzen Verteidigungsstrategien Israels und so, die haben ja auch schon eigentlich immer eher so aufs Westjordanland geschielt, ne? Dass da jetzt aus dem Gazastreifen was loskachelt.
Das ist auch so ein Punkt gewesen.
Das ist also, ja auch viele Truppen, Überraschungseffekt gewesen, habe ich gelesen.
Die hatten viele Truppen darüber geschickt, um die Siedlung, die sie da überall in das Westjordanland reingepackt haben, zu verteidigen quasi oder zu schützen. Und deswegen war die Grenze wohl auch relativ gering besetzt. So, und es ist wohl so gewesen, dass eben viele Siedler der Armee so stark vertraut haben, dass sie eben auch völlig unvorbereitet für einen solchen Fall gewesen sind. Also dass teilweise der Umgang mit so Sicherheitsräumen nicht mehr so funktioniert hat, dass sie sich dann in Sicherheit bringen konnten, weil sie die Passcodes nicht mehr aus dem Kopf kannten oder solche Geschichten. Na, also da war eine trügerische Sicherheit, die sich da im Verlauf der letzten Jahre wohl eingestellt hat. Obwohl es ja nie wirklich ruhig war. Ja, also gab ja irgendwie 2021 gab es ja einen Zusammenstoß und 2018 und 2016 oder so. Ja, eigentlich, also mein Gefühl ist ja, dass man da ja immer mit der permanenten Gefahr einer Eskalation lebt, oder? Also da ist ja die Waffe, ist ja immer ein steter Begleiter. Jeder ist wehrdienstpflichtig, ob Frau oder Mann, egal.
Das ist klar, ja, da bist du ein paar Jahre weg. Muss man auch wieder sagen, es kommt mir wieder die religiöse Kotze hoch, es sind nicht alle wehrpflichtig, ne? Orthodoxe. Die ganz krass drauf sind, die müssen da natürlich nicht zum Wehrdienst. Mit Bekannten aus Israel, mit denen man redet, also ich kenne auch jemanden, der ist in Ashkelon aufgewachsen. Mit dem hatte ich dann nur drüber geredet, weil ich ja von dem Seitenprojekt Extermination Order, die Platte hieß ja The Siege of Ashkelon, was der alte Name von Ashkelon ist, der Kreuzfahrername. Und da sind wir da so drauf gekommen und die meinten halt auch, klar, bist du mal Raketenalarm oder irgendwas, aber da weißt du auch, ist Iron Dome und passiert jetzt meistens irgendwie nicht viel. Und so, da hat man irgendwie gelernt, mit zu leben. Aber jetzt gerade, also wenn man mit den Leuten redet, das ist schon wirklich Unentspannung in die komplette Bevölkerung reingekrochen. Ne? Also das wird wirklich als ernster Krieg wahrgenommen. Und das hat dieses Gewöhnungslevel an gewisse Scharmützel und Anschlagsszenarien oder so übertrifft das natürlich völlig. Ne? Also das ist schon ein komplett anderes Level.
Na, es wird mittlerweile so als der 11. September von Israel quasi wahrgenommen. Und das,
ja, du, ich glaube, der Vergleich ist relativ treffend, ne? Vor allem auch wegen diesen Überraschungseffektes. Ne? Also man muss ja mal überlegen, wie man, also ich kann mich noch daran erinnern, wie man vor dem 11. September Flugzeug geflogen ist. Das war wie Busfahren. Also jetzt auch von der Sicherheitsarchitektur an den Flughäfen und so weiter. Das war alles überhaupt kein Problem. Ne? Das kann man sich heute überhaupt nicht mehr vorstellen. Man hat da wirklich in totaler Unschuld gelebt, sozusagen. Ne? Also ohne jeglichen Argwohn. Und so ein Stück weit ist das eigentlich ja ein gutes Zeichen, wenn das auch in die israelische Bevölkerung so eingesickert war, dass man sich eben nicht mehr jeden Tag Gedanken um Lebensrettung machen muss. Irgendwie, ne? Und
das ist ja auch der Punkt, wo viele annehmen, dass deswegen dieser Anschlag jetzt stattfinden musste, weil eben auch die diplomatischen Beziehungen beispielsweise mit den Vereinigten Arabischen Emiraten so vorangeschritten sind. Mhm. Und es sich abgezeichnet hat, dass auf lange Sicht Israel es vielleicht schaffen könnte, diese jahrzehntelangen Feindschaften so weit zurückzufahren, weil ja auch gewisse andere Player in der Region weltoffener sich darstellen wollen. Und das eben dazu gehört, wenn man vor allen Dingen so Richtung USA eben auch mehr Unterstützung und mehr Zusammenarbeit sich erhofft, dass eben da so ein Momentum reinkommt, dass die jetzt nutzen mussten in ihrer Denke.
Ja, also da gibt es schon einen Haufen interessanter Analysen, das ja jetzt auch überhaupt noch nicht wirklich abgeschlossen ist, ne? Aber also
zum Punkt, wo wir das
jetzt wieder fest im Sattel, ne?
Weiß ich nicht. Also das habe ich auch gedacht und dann habe ich ein paar Beiträge dazu gesehen und da gab es auch einige Stimmen in Israel direkt, die meinten, das Vertrauen ist halt komplett zerstört, weil ja unter ihm jetzt das passieren konnte, weil er das zugelassen hat. Wird sich
ja gut, das entspricht ja eigentlich nicht dem Image, was er so immer irgendwie hatte, ne? Als ehemaliger Kriegsheld, was weiß ich, mit harter Hand, Sicherheit. Gut, ja, gebe ich dir recht, könnte eventuell sein, das war nur so einer mein erster Gedanke, ne? Dass da eben auch auf der Seite Kapital draus geschlagen wird, obwohl das natürlich auch für seine Parteikreise eine Katastrophe ist, na klar. Also das will ich ja gar nicht, irgendwie absprechen. Aber Leute auf so einem machtpolitischen Level überlegen auch immer, was kann man aus der Situation noch irgendwie rausholen.
Ja, also der Punkt, warum ist diese geheimdienstliche Information niemandem bekannt gewesen vorher? Oder warum hat man sich nicht darauf vorbereitet? Oder, das ist natürlich mit dem Hintergrund, dass Netanyahu nicht mehr besonders fest im Sattel sitzt und die israelische Gesellschaft wirklich ein großes, großes Problem hat, seit der versuchten Justizreform. Vor diesem Hintergrund wirkt das natürlich alles ein bisschen shady.
Natürlich, klar, aber es ist natürlich ein dermaßen katastrophales Ausmaß, dass es eigentlich undenkbar ist. Ne, dass sowas nicht gestaged, haben wir ja schon mal drüber geredet. Eigentlich muss man ja immer nur, ist ja Geheimdienstprämisse, erstmal irgendwie Sachen zulassen. Ne, es gibt ja genug Leute, die irgendwelche Anschläge machen wollen. Ne, da muss man das nicht selber inszenieren. Aber jetzt in dem Fall ist das natürlich so ein katastrophales Ausmaß.
Ja, es wäre natürlich eine Katastrophe, wenn man sowas weiß und zulässt. Ja, sehenden Auges.
Ja, natürlich, klar. Also da driftet man natürlich auch schnell in die Verschwörungsecke ab irgendwie. Aber konnte man sich früher bei Pearl Harbor auch nicht denken, ne?
Ja. Lassen wir es damit einfach bewenden.
Ja, natürlich, klar. Sonst, das ist auch nicht, wie soll ich sagen?
Wie wir hier im Dunkeln, im Auto, in Rügen, im Regen sitzen und...
Nee, das ist auch nicht redlich. Das ist auch nicht
in so einer
Ecke rumzudiskutieren, absolut. Aber ich sag nur, ne, solche Gedanken kommen auf und werden aufkommen. Ne? Und da wird es genug Leute geben, die da an solchen Enden rumschwurbeln werden, bin ich mir absolut sicher.
Ja, naja, ich meine, dass Netanyahu vermutlich wirklich nur kritisch als Politiker betrachtet werden kann, dessen sind wir uns ja bewusst. Und die Geschichte wird vielleicht zeigen, was wirklich passiert ist. Oder auch nicht.
Ja, na, es ist alles schlimm genug. Also,
die Frage ist, wie geht das jetzt weiter? Ne? Also an dem Punkt, wo wir jetzt gerade dieses Gespräch führen, ist ja alles so in der Schwebe. Es gibt irgendwie Raketenschläge aus Syrien, aus dem Libanon durch die Hisbollah. Ne, man fürchtet da irgendwie so eine Zwei-Fronten-Situation, 300.000 Reservisten sind mobilisiert. Man spricht von einer Bodenoffensive, die losgehen soll. Also das ist so das Momentum, wo wir jetzt hier gerade das Gespräch führen. Das größte Schiff der Welt und 20 Begleitschiffe sind auf dem Weg dorthin, um dem Iran zu zeigen, Finger ruhig halten, Beine stillhalten. Ne? Glaube, die Großlage, die Gefahr, dass da eine Großlage entsteht, ist nicht null.
Ja, also ich meine, ist da ja auch so eine Atommacht beteiligt. Ne? Das muss man sich ja auch immer zu Gemüte führen. Deswegen, und es gibt genug Stimmen, die sagen, ja komm, lass uns den Iran in einen Glaskrater verwandeln, ne? Dann sind wir problemlos. Ja, also ich wag da überhaupt nicht dran zu denken. Keine Ahnung. Also natürlich ist Israel im Vergleich zu den Ländern, gegen die sie antreten, eine Supermacht, also rein militärisch. Aber trotzdem kann das nichts Gutes heißen. Überhaupt nicht. Schrecklich.
Ja, vor allem die humanitäre Situation im Gazastreifen, wenn man auch bedenkt, dass beispielsweise die ägyptische Grenze nicht geöffnet wird. Also die Leute können jetzt ja auch gar nicht mehr weg. Na? So gerade wenn jetzt so eine Bodenoffensive starten wird, das wird ja ich weiß nicht, wer das gesagt hat, ich habe das auch gelesen in einem der vielen, vielen unzähligen Artikeln. Es wird im Endeffekt ein 360-Grad-Kampf, weil im Endeffekt ist ja zusätzlich dazu, dass es super eng bebaut ist und mit Hochhäusern und allem drum und dran, wo die Hälfte gefühlt jetzt schon in Schutt und Asche liegt, ist ja auch noch alles untertunnelt. Also das wird krass, wenn die jetzt tatsächlich den Schritt gehen und dann eine Bodenoffensive starten.
Ich bin kein Militärexperte, aber ich halte das für Wahnsinn. Ne, weil das ist im Prinzip von jedem religiösen Fanatiker mit der Kalaschnikow in der Hand der Traum, gegen israelische / westliche Soldaten im Bodenkampf anzutreten, ne, und die zu einer Bodenoffensive zu zwingen und die da zu vereinnahmen und bekämpfen zu können. Ne, weil da ist das Kräfteverhältnis, was ja ein riesen Übergewicht von Israel hat, militärisch oder so, natürlich nicht zu spüren, ne, im Häuserkampf.
Ich glaube, du brauchst da 1:5 im Verhältnis. So. Ne?
Ja, wenn du von Eroberung redest, aber wir reden ja hier von Befreiung von Geiseln oder irgendwie sowas, was da im Hintergrund steht oder was einer der Hauptgründe für so eine Bodenoffensive wäre, um das zu rechtfertigen. Ne? Und das, ehrlich gesagt, weiß ich nicht, wie man das mit einer groß angelegten Bodenoffensive machen will. Also das ist eher was für Kommandoaktionen oder von Spezialeinheiten, aber boah, keine Ahnung.
Also meine unqualifizierte Vermutung, jetzt einfach mal in den Raum gestellt, ich denke, die werden einfach den Gazastreifen besetzen. Komplett. Die werden das Thema für sich erledigen. So, die Frage ist, wie weiter dann? Ne? Also weil irgendwer muss sich ja dann darum kümmern. Die Mission, die sie jetzt haben, die sie sich selbst erklärt haben, ist, die Hamas zu vernichten. So, und dementsprechend ist es klar, da muss man da rein, da muss man in die Tunnel, da muss man in die Kommandozentralen, da muss man die Leute da raustreiben, die mit dem Hamas da sich verbergen und planen und also das kriegst du ja, ich glaube, das die Hauptzentrale der Hamas liegt unter einem Krankenhaus oder so. Wie willst du da sonst vorgehen? Ne? Aber das sind, alles Spekulationen, vor allen Dingen zu dieser Zeit gibt es ja noch gar keine Bodenoffensive. Ne? Deswegen.
Nee, ich weiß es nicht. Also im Libanon wird man sich sicherlich auch dran erinnern, an die letzte kriegerische Auseinandersetzung mit Israel. Ne? Da hat ja Israel auch kurz einen Prozess gemacht, als dieses Boller da mal wieder zu doll gezuckt hatte, vor vielen Jahren. Und es hat im Prinzip auf lange Sicht an der Situation, sieht man ja, nichts geändert.
Mal abgesehen davon, dass der Libanon ja im absolut katastrophalen Zustand ist.
Ja, also rein wirtschaftlich auf jeden Fall. Ne? Also wer kann, macht sich da irgendwie aus dem Staub und versucht ein besseres Leben irgendwo aufzubauen. Also habe ich mit einigen Libanesen schon geredet, ja, dass die Situation dort ist. Und die sind auch immer sehr, ja, wie soll ich sagen, also die versuchen einem sehr klar zu machen, dass nicht der ganze Libanon alles Hisbollah ist. Irgendwie, ne? Also da gibt es einen Haufen coole, normale Menschen. Genauso ist das im Iran. Ne? Im Iran gibt es auch eine junge Generation von Menschen, die durchaus westlich orientiert sind und die von Khamenei und so überhaupt nichts wissen wollen. Das darf man auch immer nicht vergessen. Also das sind nicht monolithische Bösewichte, wo die Bevölkerung alle eins zu eins hinter den Machthabenden stehen.
Im Iran sowieso, da hat man halt einfach den Falschen weggeputscht.
Wen meinst du jetzt? Hoffentlich nicht den Schah.
Nee, da hat man doch...
Weil der war ein ganz schönes... Auf jeden Fall wurde damals der Schah weggeputscht.
Verwechsel ich das jetzt? Da kam doch einer, der dann quasi sozialistisch die ganzen Ressourcen und so fürs Volk wollte und da hat man den abmurksen lassen.
Das klingt für mich eher nach Burkina Faso.
Um den Zugriff auf die Ölvorkommen und um den Nachschub für militärisches Material an die Sowjetunion über die transiranische Eisenbahn zu sichern, marschierten britische und sowjetische Truppen am 25. August 1941 ohne Kriegserklärung in den Iran ein. Siehe anglo-sowjetische Invasion des Iran. Alter, auch was? Krass, ne? Der Widerstand der iranischen Armee brach nach 48 Stunden zusammen. Reza Shah wurde zur Abdankung gezwungen. Es gab keinen Aufschrei der Öffentlichkeit. Sein damals 22-jähriger Sohn folgte ihm auf dem Thron nach. Das Jahrzehnt, das unmittelbar auf diese Ereignisse folgte, ist im Iran unter dem Namen Wiedergeburt der Verfassungsmäßigkeit bekannt. Es herrschten Meinungsfreiheit, Pressefreiheit und Pluralismus wie nie zuvor in diesem Land. In diese Periode fallen zwei bedeutende Entwicklungen. Die Sowjetunion hatte entgegen ihren Zusagen ihre Truppen im Nordwesten Iran belassen und unterstützten in der Iran-Krise die prokommunistische Regierung in Iranisch, Aserbaidschan und Kurdistan. Erst auf amerikanischen Druck hin willigte die Sowjetunion ein, sich zurückzuziehen und die iranische Armee konnte die beiden sezessionistischen Staaten zerschlagen. Die zweite Entwicklung war die Verstaatlichung der Ölindustrie, die seit 1941 gefordert wurde und 1951 vom Parlament verabschiedet wurde. Die britische Regierung, die die Einnahmen der Anglo-Iranian Oil Company benötigte, organisierte in der Folge einen Boykott iranischen Öls, was zur Abadan-Krise führte und den iranischen Staat an den Rand des Bankrotts brachte. Der bis heute populäre Premierminister Mohammed Mossadegh, der am meisten mit der Verstaatlichung identifiziert wird, versuchte zur gleichen Zeit die Kompetenzen des Schahs und des Parlaments zu beschneiden, um mit Hilfe eines Ermächtigungsgesetzes sich selbst an die Macht zu reißen. Okay, also der war auch nicht ganz astrein. Scheiße. Im Jahr 1953 waren die Spannungen am Höhepunkt und der Schah floh aus dem Land. Mohammed Mossadegh wurde wenig später in der Folge der gescheiterten Operation Ajax der CIA von Anhängern des Schahs gestürzt. Schah Mohammed Reza errichtete in der Folge mit Unterstützung der USA eine Autokratie. Also okay, der Mossadegh wollte vielleicht auch irgendwie mal Autokrat werden, aber die wollten den loswerden, weil er eben das Ölvorkommen des Irans verstaatlicht hat. Und dann kam die USA und hat gesagt, oder die CIA, um genau zu sein, hat gesagt, hier, nee, Schah, bitte, den können wir besser kontrollieren. Dann ging's abwärts. Das ist krass, oder? Also ich habe das auch nochmal so nebenbei mitbekommen, dachte, was? Das ist ja interessant, was die USA da mal wieder gemacht hat. Ja. Operation Ajax.
Krasses Ding. Also kann man überhaupt, boah, Wahnsinn. Wie hast denn du in deinem Stream, wenn du jetzt gestreamt hast und das Thema angepackt hast, aktuell mit Israel, wie ist denn so die Reaktion von den Leuten, von deinem Following, was denken so die normalen, in Anführungsstrichen?
Na, die waren auf jeden Fall sehr erfreut, dass jemand sich dessen mal annimmt und darüber aufklärt, was gerade Phase ist. Und wie sich das entwickelt und so weiter und so fort. Ja. Also das ist jedes Mal, wenn so ein großes geopolitisches Event, also Event jetzt wirklich nur als Ereignis stattfindet, dass kein großer Streamer sich traut, sich damit auseinanderzusetzen irgendwie. Und dass dann auch die...
Ja, das ist ja auch, man muss sich ja auch vorstellen, ne, irgendwie, ich denke mir jetzt nur, wenn ich 16, 17, 18 Jahre alt bin irgendwie, ne, auf einmal scheppert es dermaßen im Nahen Osten und alle Erwachsenen und alle Nachrichtensender oder so, die reden davon, als ob ich schon 20, 30 Jahre den Konflikt da verfolge und weiß, was überhaupt los ist, ne. Man hört da Fatah, Hamas, Hisbollah, ne, das fliegt einem alles irgendwie um die Ohren und das ist ja ein Gefüge, also wenn man da Leute auf der Straße ansprechen würde und dass die mal zuordnen und die ganzen Beziehungsgefüge und irgendwie, ich glaube, da würde sich eigentlich fast jeder verhaspeln, weil das so völlig undurchsichtig ist und das mal auf einen überschaubaren Nenner zu bringen. Ne?
Ja, nicht so, oder, nicht so Unrecht da, wird das als das unlösbare Problem ja immer herangezogen, ne? So, ja, und klar, wir haben das erstmal, wir sind erstmal rein, indem ich erklärt habe, wie sich das historisch entwickelt hat, wie es dazu gekommen ist, dass wir überhaupt hier eine Zwei-Staaten-Situation haben, weil dann quasi ein UN-Beschluss von 47 vorlag, der dann allerdings durch den Unabhängigkeitskrieg, also oder im Zuge des Unabhängigkeitskrieges dann sich anders sozusagen ergeben hat und so weiter und so fort. Ich will es jetzt nicht.
Ich wollte gerade sagen, du hast hoffentlich auch wieder damit angefangen, dass da wieder mal Großbritannien nicht ganz unschuldig
und Frankreich
ist an der Keimzelle solcher Konflikte. Frankreich
ja,
auch.
Wo immer man auf der Welt hinschaut, diese beiden.
Ja, also gerade, ja, das hat man heute nicht mehr so auf dem Schirm, aber das ist noch eine ganz schöne Nachwehe dieser großen Kolonialstaaten.
Die Sykes-Picot-Linie.
Schwierig, wirklich schwierig. Ja, aber das, genau das meinte ich. Also ich glaube, da sind viele Leute dankbar für so eine Art verständlicher Kommentierung der Ereignisse. Ne? So will ich es mal nennen, was du da machst. Krass, ja, hast du mir heute eigentlich eine Person mitgebracht, über die du mir was erzählen willst? Schwierige Überleitung jetzt gerade, aber...
Selbstverständlich, Mike, habe ich das. Selbstverständlich.
Da bin ich ja mal gespannt.
Das darfst du auch sein. Weil diese... pass auf, weil die Person, die ich mir heute ausgesucht habe...
Der Kundenservice.
Der Kundenservice. Die heutige Person des Kundenservices, die wirst du bestimmt kennen, Mike. Bin ich mir sehr sicher. Okay. Und zwar ist es Thomas Edward Chapman.
Das sagt mir was, ja.
Thomas Edward Chapman wurde am 16.08.1888 im walisischen Dorf Tremadog geboren.
Aha.
So, Chapman. Du könntest ihn auch unter dem Namen T.E. Shaw kennen.
Nee, das sagt mir nichts.
T.E. Shaw, unter dem Pseudonym T.E. Shaw ist er relativ gegen Ende seines Lebens in die britische Armee eingetreten und hat aus diesen Erfahrungen, die er da gesammelt hat, das Buch The Mint unter dem Prägestock geschrieben und veröffentlicht, wo er sich mit Militärdrill auseinandersetzt und der Lust an der Unterwerfung. So, okay. Wir machen heute was Besonderes. Ich starte mit dem Ende dieser Person.
Okay, das klingt ja gut.
2 Monate nur, nachdem er entlassen wurde aus dem Militärdienst, um genau zu sein, 1935, geriet er bei seinem Cottage in Clouds Hill, Dorset, von der Straße ab und prallte gegen einen Baum. 2 Radfahrer sollen ihn irritiert haben, obwohl er als sehr, sehr guter Motorradfahrer gegolten haben soll.
Mhm.
Ja. Und es ist ein Unfall, der schon damals sehr fragwürdig war und der bis heute unaufgeklärt geblieben ist. Und es wurde suspekterweise vorher eine schwarze Limousine auf der Straße gesichtet.
Mhm.
Das berichtet zumindest ein Augenzeuge. Was auch ungewöhnlich war, dass er zwischen dem Aufprall und seinem späteren Tod 6 Tage im Koma lag. Also er verstarb unter mysteriösen Umständen, kurz nachdem er die Armee verlassen hat.
Mike. Verunfallte mysteriös und verstarb dann später noch mysteriös.
Ja, also
sozusagen.
Also es scheint so, als ob man da dann nochmal nachgeholfen hat. Mike.
Mann, wer ist Mann?
Ja, genau. Wer ist Mann? Das konnte nie geklärt werden. Aber vielleicht, vielleicht bekommen wir Anhaltspunkte.
Ja, hoffe ich doch jetzt, oder?
Mike, wer ist dieser Mann?
Ich weiß es nicht.
Ja, dann müssen wir da weiter reingehen.
Ich bin nur drauf gekommen, dass mir der Name Chapman wahrscheinlich wegen Tracy Chapman
ja, Chapman, bekannt vorkommt. Ein paar Chapmans gab es tatsächlich, das stimmt. Nicht ungebräuchlicher Name, glaube ich.
Nee, also kann ich jetzt gerade vielleicht, wenn du mir die Story erzählst, vielleicht ploppt da mal wieder irgendeine Anekdote auf, aber jetzt gerade könnte ich dir nichts über den erzählen. Nee.
Also ich fahre mal fort. Der Mann ist der zweite Sohn von fünfen seines Vaters, allerdings nicht mit seiner eigentlichen Mutter, sondern mit einer anderen, nämlich mit der Kinderfrau der Familie.
Also er ist der Sohn seines Vaters, das überrascht mich schon mal nicht.
Ja, es ist immer schwer. Wie soll man das sagen? Sein Vater hatte halt mit der Kinderfrau seines ersten Kindes scheinbar sein zweites Kind. Das soll
vorkommen. Also das ist bei, weiß ich nicht, Friede Springer oder so, ist das ja auch nicht anders.
Scheiße, hast recht, ja. Also er war auf jeden Fall aus Eltern einem relativ guten Elternhaus, würde ich sagen. Sie zogen nämlich nach Oxford und dort erhielt er dann natürlich auch eine sehr gute Ausbildung, also in Oxford direkt. Und war Zeit seines Lebens begeistert für Archäologie. Um genau zu sein, war er ein großer, und das ist natürlich der Grund, warum ich auf ihn aufmerksam geworden bin, Mike, war ein großer Fan von Kreuzritterburgen.
Okay.
Und er fuhr sogar ins Heilige Land, um dort an einer Ausgrabung teilzunehmen als Projekt für sein Studium. Also er hat da quasi eine Abschlussarbeit über so eine Kreuzfahrer-Grabungsstätte geschrieben und war Zeit seines Lebens halt auch so, also begeistert von dieser Vorstellung, selber Kreuzfahrer zu sein, was natürlich damals, glaube ich, verklärter ist, als es heute ist. Und 1910 reiste er dann zur nächsten Grabung, und zwar nach Karkemisch, das ist im heutigen türkisch-syrischen Grenzgebiet, wo er nicht nur seine kartografischen Fähigkeiten erweiterte während dieser Ausgrabung, sondern angeblich auch perfekt Arabisch lernte.
Okay.
Und
ne? Macht man jetzt aber auch nicht so nebenbei, glaube ich.
Naja, der war halt wirklich begeistert von allem, was mit Kreuzfahrten zu tun hatte. Und hat vermutlich.
War der katholisch?
Weil ich weiß, es ist jetzt halt ein Waliser. Wie war das in Wales?
Keine Ahnung.
Also da bin ich jetzt auch gerade überfragt. Das ist eine gute Frage. Das habe ich jetzt im Zuge dessen. Ich könnte mir vorstellen, dass es einfach so ein Ausdruck eines romantischen Denkens war, eher als eines religiösen. Könnte ich mir durchaus vorstellen.
Na gut, also zu Kreuzfahrerzeiten war ja eine Abspaltung wegen einer Scheidung noch nicht zu denken, ne, auf der Insel. Deswegen.
Ja, und er traf dort auf die Abenteurerin und Spionin Gertrude Bell. Oder Gertrude Bell oder so. Ich kenne die nicht, Gertrude, aber das Bell ist wohl eine bekannte Persönlichkeit. Vielleicht kannst du dich ja mal ihrer annehmen in einer späteren Folge. Zwinker, zwinker. Mir ist nämlich aufgefallen, dass wir bis jetzt nur Männer behandelt haben, Mike.
Das ist mir auch aufgefallen, ja. Aber wir haben ja bis jetzt auch erst 4 Leute vorgestellt oder so.
Das stimmt. Nee, aber mir ist auch diese Person so eingefallen, und dann hatte ich auch keine Zeit mehr, als mir dann eingefallen ist, dass wir bisher nur Männer hatten, hatte ich dann nicht mehr genug Zeit, mich auf eine weibliche Person vorzubereiten. Deswegen sei mir das heute nochmal nachgesehen, beim nächsten Mal anders. Ja, und pass auf, jetzt ist nämlich der Punkt schon, bereits 1910 soll er als Spion aktiv gewesen sein. Also die Zeit während dieser Ausgrabung in Karkemisch war er bereits eigentlich Spion und nicht Archäologe.
Spion für wen?
Für Großbritannien.
Ach so, der hat dort spioniert.
Ja, der hat dort spioniert. Deswegen ja auch seine Perfektionierung der Kartografie vielleicht. Genau. Nee, also der Punkt ist, damals war das, was Großbritannien als Archäologiebetrieb, oftmals auch gleichzeitig eine Art Aufklärungsmission. Also das hatte oftmals schon was damit zu tun. Ich erinnere beispielsweise auch an diese SS-Mission, von der ich erzählt hatte, nach Tibet. Das war also so Archäologie zu dem Zeitpunkt oder wissenschaftliche Expeditionen hatten immer schon auch so einen politischen Aspekt.
Ja, ich habe mir vorhin die Bemerkung verkniffen, aber ich meine, näher als Archäologe für ein Commonwealth ans Raubrittertum kommt man ja nicht ran. Ne?
Das wird also auf jeden Fall sein Dienst an der Krone oder für die Krone wird natürlich noch ein bisschen deutlicher in seinem nächsten Auftrag. Da ging es nämlich auf kartografische Expeditionen in die Negev-Wüste. Im Auftrag des Palestine Exploration Fund. Mhm. Quasi zum Erschaffen von strategischen Karten für den Secret Service direkt.
Ja.
Und dann brach natürlich der Erste Weltkrieg aus. Und damals existierte ja noch das Osmanische Reich. So, und das Osmanische Reich, wir wissen alle, das ist eins der historisch gesehen mächtigsten Reiche der Menschheitsgeschichte. Zu dem Zeitpunkt aber nur noch ein Schatten seiner selbst. Ne? Der kranke Mann am Bosporus. Zur Zeit des Ersten Weltkriegs Verbündeter Deutschlands und hat natürlich dazu aufgerufen zum Heiligen Krieg gegen die Feinde des Deutschen Reichs. Ne?
Ja.
Und auf der anderen Seite natürlich Großbritannien unter anderem, die beispielsweise bei der Schlacht von Gallipoli ja mächtig auf die Fresse gekriegt haben und sich ganz dringend darum bemühen mussten, irgendwie irgendwas zu schaffen gegen das Osmanische Reich. Ne? Irgendwie da so ein bisschen einen besseren Stand hinzubekommen. Und da gab es eine Möglichkeit, also gibt es eigentlich immer eine Möglichkeit in solchen Situationen, nämlich indem man den inneren Zusammenhalt des Reiches torpediert. Und glücklicherweise gab es einen sogenannten Scherif, den Scherif von Mekka, Hussein bin Ali, der schon lange davon träumte, ein panarabisches Reich unter seiner Führung, um natürlich auch die dort liegenden heiligsten Stätten des Islam zu gründen, also um genau zu sein, im Hedschas, also im, was ist das, Nordwesten Arabiens. Und vielleicht weißt du jetzt, über wen ich gerade spreche.
Nee.
Na gut, ich spreche mal weiter. Im Sommer 2016 kommt es dann im Hedschas zum Aufstand. Und der entwickelt sich sehr schnell weiter. Die Osmanen werden aus Mekka vertrieben. Allerdings schaffen sie es nicht, das gesamte Gebiet unter Kontrolle zu bringen, weil sie einfach keine nachhaltige militärische Ausbildung haben. Also die Rebellen in Arabien.
Mhm.
So. Die Briten sind aber sehr daran interessiert, dass die Rebellen in Arabien ihr Ziel erreichen und die Osmanen weiter zurückdrängen. Deswegen unterstützen sie diese Rebellen unter anderem auch
Kemal mit Militärberatern.
Atatürk. Nee, Moment, das ist ja woanders. nee. Aber fast, also es ist natürlich ein Zeitgenosse, so. Aber sie unterstützen den Aufstand dort unten mit Militärberatern und zwar mit der Person, über die ich jetzt gerade gesprochen habe, nämlich Thomas Edward Chapman, der zwar als Thomas Edward Chapman geboren ist, aber aufgrund dessen, dass er ja der Sohn der Kinderfrau war und man aufgrund der Schande umgezogen ist und seinen Namen ändern musste, eigentlich Thomas Edward Lawrence hieß.
Oh.
Weißt du jetzt, von wem ich spreche?
Naja, der von Arabien halt.
Ganz genau. Lawrence von Arabien.
Arabien, echt jetzt. Krass.
Lawrence von Arabien. Und das ist, weil das einfach die perfekte Person ist, um die Situation aktuell zu beschreiben, was eigentlich im Nahen Osten passiert.
Krass.
Man muss sich das so vorstellen, es gab später eine Vortragsreihe zu Lawrence von Arabien. Die wurde 2000 Mal gehalten mit mit allem drum und dran, so richtig mit Tänzerinnen und so richtig viel, also so richtig stark aufgetragen, ne, dass die Leute da begeistert rausgegangen sind und da wurde er als Prinz von Arabien bezeichnet und alles. Und das trug dazu bei, dass er und seine Person oder seine Figur in diesem ganzen Zusammenhang stark verklärt wurde. Also wir haben es hier mit einem britischen Spion und Militärberater zu tun, der zu den Rebellen ins Hedschas geschickt wurde, um dafür zu sorgen, die Osmanen aus Arabien zu vertreiben. Ihm wird im Nachgang oftmals nachgesagt, und da hat er beispielsweise ja auch mit seinem Buch Die sieben Säulen der Weisheit, das 26 erschienen ist, auch ein bisschen dazu beigetragen, dass er mehr oder weniger der Erfinder von Guerilla-Taktiken ist.
Ah, okay.
Das stimmt nicht. Und das wurde zu dem Zeitpunkt auch von den Rebellen beratschlagt. Also die waren sich dessen schon bewusst, was es für Taktiken, so Nadelstichtaktiken gibt. Er setzte das dann halt mit denen um.
Ja.
So, ne, mit Bahnüberfällen beispielsweise. Also diese ganzen Bilder kennt man.
Oh, interessant. Also mit der Figur habe ich mich wirklich noch nicht allzu viel beschäftigt. Aber die Bedeutung ist mir natürlich Hut ab. Schön Bogen geschlagen. Also das ist wirklich...
nachdem du mich beim letzten Mal so nackt gemacht hast, musste ich ja irgendwie auftrumpfen jetzt.
Ja,
irgendwie.
Aber der Effekt, der lag ja eher bei dir. Also das ist ja jemand gewesen, über den du so viel weißt. Und dann auf einmal war natürlich der Bam-Effekt noch umso größer. Lawrence von Arabien ist, glaube ich, so das typische Beispiel für kennt jeder, weiß keiner, wer es ist. Oder?
Also weiß ich nicht. Also ich bin schon öfters popkulturell über ihn gestolpert. Ich habe tatsächlich kurz vor dem Podcast nochmal gegoogelt, ob du irgendwas schon mal geschrieben hast zu Lawrence von Arabien.
Nee, oder mein, sicher nicht.
Weil ich hatte, aber nee, dann war es Sabaton.
Gab es nicht, Lawrence von Arabien, der poppt zuallererst natürlich popkulturell, da gab es doch irgend so einen Hollywood-Film, oder?
Genau.
Ja, den habe ich noch nicht mal gesehen, keine Ahnung.
Ich tatsächlich auch nicht. Ich weiß vor allen Dingen nur, dass es da einen sehr berühmten Filmfehler drin gibt.
Ach so? So Ben-Hur-mäßig oder was?
Aber dann, nee, ach, war das Ben-Hur? Nee, dann weiß ich es auch nicht.
Nee, dann, also ich weiß noch, bei Ben-Hur hat
der hatte Wagen die Armbanduhr.
Das ist Ben-Hur.
Ja, okay, scheiße, gut. Nee, dann gut, ja.
Das war
aber interessant, dass du das gleich mit berühmten Filmfehler verbindest. Ja, weil ich auch. Ich dachte,
nee, also das ist, glaube ich, der berühmteste Filmfehler, dass Ben-Hur die Armbanduhr umhat. Da könnte man ja vielleicht auch mal eine Folge machen zu berühmten Filmfehlern und so ein Zeug.
Auf jeden
das
Fall.
Das wird sicherlich auch lustig.
Generell? Also, ja. Können wir also.
Und wie bist du jetzt genau auf Lawrence von Arabien gestolpert, also als du dir nochmal im Nahen Osten die ganzen Entwicklungslinien klar gemacht hast?
Also, genau. Lass mich das ganz kurz zusammenfassen. Der war, wie gesagt, mit denen unterwegs und die Schilderung, die er getroffen hat in seinen Aufzeichnungen, also du musst erst mal vorstellen, der hat sein Buch quasi zweimal geschrieben, weil das erste Manuskript verloren hat.
Diese sieben Säulen, oder?
Ja, genau. Und hat das dann nochmal aus seiner Erinnerung geschrieben. Und heutzutage ist man sich historisch gesehen nicht wirklich sicher, ob da allzu viel stimmt. Also einige Sachen stimmen sicherlich. Beispielsweise gab es da den Ritt nach Akaba, wo 20 Tage die Truppen durch die Wüste hat reiten lassen, gegen den Willen des Anführers sozusagen.
Okay.
Um diese Hafenstadt einzunehmen, was sich wohl als sehr positiv herausgestellt hat. In diesem ganzen, wann ist da wo, wie was passiert und das habe ich jetzt nicht nochmal konkret rausgearbeitet, das würde jetzt den Rahmen sprengen, worauf ich aber wirklich noch hinaus will, ist der Umstand, dass eben dieses Sykes-Picot-Abkommen, deswegen war der Ansatz gerade für diesen Podcast, das war perfekt, besser hätte es jetzt vom Timing gar nicht sein können, dass jetzt diese Geschichte kommt. Das Sykes-Picot-Abkommen wurde von Großbritannien und Frankreich 1916 verabschiedet. Und das teilt quasi den Nahen Osten in zwei Einflusssphären auf, also den französischen und den britischen. Und darüber wusste er wohl auch Anfang Mitte 1917 Bescheid. Also der Unabhängigkeitskampf, den er angeführt hat für Arabien, also er hätte schon im Mai 1917 wissen können, dass es nicht zu einer Unabhängigkeit Arabiens kommt. Und als sie dann Damaskus erobern, kommt am selben Tag die britische Armee da an und sagt, könnt ihr knicken.
Ja.
So. Ja, also das ist sozusagen das Ergebnis. Dann gab es die Friedensverhandlungen 1919, wo das nochmal klargestellt wurde, dass auf der Grundlage des Sykes-Picot-Abkommens die Grenzlinien gezogen werden. Und das ist im Endeffekt die Grundlage für die Grenzen vom Irak, von Syrien, von Jordanien, vom Libanon, Palästina. Das ist sozusagen das Grundproblem des Nahen Ostens, dass nach 100 Jahren immer noch so große, große Probleme nach sich zieht.
Ja.
Na, diese willkürliche Grenzziehung, die damals stattgefunden hat.
Ja. Ja, krass, und halt weitere Probleme, die darauf aufgebaut haben, und Konfliktherde.
Genau.
Ne?
Naja,
das ist natürlich klar. Wahnsinn. Aber das ist halt, also wenn man das in der Genese so betrachtet, schwindet natürlich auch jede Hoffnung, dass sich da jemals irgendwelche Konflikte auflösen. Ne? Das ist ja so ein verworrenes Ding. Also schlimm, aber hochinteressant. Also wirklich Hut ab, interessanter Parforce-Ritt. Lawrence von Arabien.
Ja, das wird der Geschichte jetzt natürlich nicht gerecht, was wir hier in dem Podcast machen. Das ist natürlich nur ein kleiner Einblick und kleiner, so ein Appetizer, sich mehr mit dem Thema auseinanderzusetzen, würde ich sagen.
Ja, natürlich, absolut. Mehr kann es ja nicht sein. Aber ehrlich gesagt kann man ja auch nicht mehr mitnehmen, ne? Als so eine Tasche voll Anekdoten und Denkanstöße. Auch, ne? Also das soll ja kein... Wir bilden ja hier keine Experten aus, wir wollen ja allerhöchstens mal Leute interessieren und kleine Aha-Momente schaffen.
Ja, und ich hoffe,
ein kleiner Strauß bunter und fröhlicher Unterhaltung. Ahas. Mehr wollen wir doch gar nicht. Mehr können wir auch nicht, um Gottes Willen.
Und ich hoffe, dass ihr heute mal so ein kleines buntes Aha mitbekommen habt.
Ja. In dieser demütigen Verfassung möchte ich mich von euch verabschieden und zurück zu hoffentlich meinen schlafenden Kindern jetzt gehen.
Ja, ich werde mir jetzt noch einen kleinen Horrorfilm angucken.
Oh, was gibt's denn?
Das weiß ich noch nicht. Meine Freundin soll das raussuchen.
Oh, na dann.
Es ist ein eher furchtsamer Mensch, aber ich bin diesen Herbst bin ich so in Halloween-Stimmung. Ich brauche gerade einfach ein bisschen Grusel.
Okay. Ja, ich bin ja nicht so der Horrorfilm-Fan. Also, wenn ich gerade überlege, ich sitze ja wirklich gerade im Auto, 50 Meter Luftlinie, wo die Waldlinie vom Nationalpark Jasmund anfängt. Und ich glaube, würde ich jetzt hier 100 Meter reingehen, ich würde mir einfach nur in die Hosen scheißen. Echt, also das ist wirklich finster hier. Hier ist auch gerade eine Eule drüber gesegelt. Also... Boah.
Tja, dann geh lieber ganz schnell wieder rein. Gleich bist du nämlich
Real Horror. Real Horror. Auf jeden Fall. Alles klar, mein Guter. Ich danke dir. Bis
bald. Hab noch einen schönen Urlaub, mein Lieber.
Dankeschön. Ciao.
Tschüss.
Weißt du, was ich meine? Die Hölle, das ist der andere.